Wir wollen das Evangelium hören, wie es bei Lukas im 10. Kapitel aufgeschrieben ist. Das ist auch unser Predigttext heute. Ein Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, so will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unseren Predigttext haben wir gerade gehört, so was Lukas im 10. Kapitel in den Versen 25 bis 36 aufgeschrieben hat. Und bei jedem klingelt es natürlich. Das erinnert man sich an den Religionsunterricht in der Grundschule. Der barmherzige Samariter ist doch so eine wunderschöne Geschichte, die man wunderschön gestalten und erzählen kann. Ich erinnere mich noch, im Predigerseminar, im Religionspädagogikkurs, haben wir uns gegenseitig per Video besucht im Unterricht, und ein Kollege hatte genau diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, und er war ganz begeistert, wie er seinen Kindern das so erzählt hat und mit Filzfiguren an der Wand die Szene nachgestellt. Nur hat er dann beim Versuch, das abzuprüfen, was die Kinder denn mitbekommen haben, nicht, wie man heutzutage sagt, einen Erwartungshorizont an möglichen Antworten gehabt, sondern er hatte einen kleinen Katalog von Antworten, die er unbedingt hören wollte. Und wir haben in dieser Sitzung, wenn wir das angeguckt haben, dann uns sehr amüsiert, weil er immer wieder dediziert nach einem Wort gesucht hat. Ein einziges Wort wollte er hören. Und als endlich das Wort Knüppel fiel, da ist ein Jubel ausgebrochen, weil sein Wandbild hatte einen der Räuber mit Knüppel dargestellt. Und so hat jeder, glaube ich, irgendwo seine Erinnerungen an die Geschichten vom barmherzigen Samariter. Und das sind immer so diese Geschichten, wo man dann oftmals ein bisschen achtlos dran vorbeigeht und vielleicht sogar das Wichtigste und Tiefste drin übersieht oder überhört. Die Geschichte vom Samariter, die hat ja erstmal eine Vorgeschichte. Also ein kluger Mensch, ein Gesetzeslehrer, also ein Schriftgelehrter, der steht auf und versucht Jesus, so umschreibt es, übersetzt es Luther: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Sozusagen ein kluger Theologe, der einen anderen examiniert, prüft, auf Rechtgläubigkeit oder Fehler in seinem Glauben und seiner Theologie hinweisen möchte. Was muss ich tun? Eine offene Frage in der Hoffnung, dass das Gegenüber irgendwas sagt, über was ich mich dann ärgern kann. Das ist übrigens nicht nur Theologengezänk. Das gibt es heutzutage an vielen Stellen. Dass jemand mit einer ganz genau formulierten Antwort im Kopf eine Frage stellt und wehe dem, er antwortet was anderes. Und das ist immer so der Versuch, einen Machtkampf zu führen. Wenn ich dich examiniere, bin ich ein bisschen größer, ein bisschen schlauer als du und du musst dich vor mir rechtfertigen. So kann man sich das auch tatsächlich damals vorstellen, diese Begegnung zwischen dem Gesetzeslehrer und Jesus. Und Jesus ist ja kein Dummer nicht, er lässt sich nicht auf Antworten ein, sondern er gibt die Frage zurück und sagt, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du denn? Oder wie Dennis Scheck sagen würde, wer lesen kann, ist im Vorteil. Und natürlich hat dieser Gesetzeslehrer seine Lektionen gelernt. Er kennt seine Bibel und er antwortet mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe. An erster Stelle die Gottesliebe mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, dem ganzen Verstand. Das ist das Oberste. Und abgeleitet davon gleichrangig die Nächstenliebe, deinen Nächsten wie dich selbst. Also, bisher verläuft diese Diskussion zwischen den beiden sehr formal. Frage, Gegenfrage, Bibelzitat als Antwort, macht man ja nichts falsch. Meistens zumindest nicht. Und Jesus antwortet, du hast recht geantwortet. Er lobt also diesen Gesetzeslehrer für die Antwort auf eine Frage, die er selber gestellt hatte, der Gesetzeslehrer. Und dann öffnet Jesus aber noch eine Tür. Wenn du das tust, wenn du so lebst nach dieser Maxime Gottesliebe und Menschenliebe, dann wirst du leben. Nicht nur auf dieser Erde vegetieren, sondern sowohl im diesseitigen Leben als auch drüber hinaus, so wirst du leben. Jetzt könnte die Geschichte vorbei sein. Alles passt doch. Frage, Gegenfrage, Antwort, Lob. Sätzen 1, perfekt. Aber es gibt auch so einen Wesenszug in uns Menschen, den man mit dem Fachbegriff der Rabulistik bezeichnet. Auf Deutsch gesagt, das ist unser Hang nach Rechthaberei. Und genauso reagiert dieser Gesetzeslehrer wieder. Er hat sein Lob gekriegt, aber er hat nicht gesiegt in diesem Streitgespräch, das er eigentlich vom Zaun brechen wollte. Und er stellt eine lauernde Frage: Wer ist denn mein Nächster? Nächste Falle. Wer ist mein Nächster? Ist das meine engere Familie? Sind das meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Schulkameraden? Wie weit geht der Kreis? 1,50 Meter oder 12 Kilometer oder 300 Kilometer, wo ich meine Nächsten definiere? Ich denke, solche Antworten versuchte unser Gesetzeslehrer zu provozieren. Aber auch da geht ihm Jesus nicht auf den Leim, sondern er erzählt ihm eine Geschichte. Und Geschichten erzählen, das ist in der Kirche, im Christentum schon immer das gewesen, was den Glauben weitergegeben hat und auch weiterentwickelt hat. Obwohl mir in meinem Vikariat mal von einem Gemeindeglied in Augsburg gesagt wurde, Herr Vikar, erzähl jetzt keine Geschichtle, predige jetzt gescheit. Aber Jesus hat es ja auch gemacht, hat es Geschichtle erzählt. Und diese Geschichte, die hat es wirklich in sich. Da geht es nicht nur um den Knüppel, am Wandbild in der Unterrichtseinheit dieses früheren Vikarskollegen. Es ist eine fast alltägliche Situation. Ein Mensch, ein Kaufmann, zieht von Jerusalem die Strecke nach Jericho. Er hat seine Waren verkauft, sein Geldbeutel ist gut gefüllt, irgendjemand hat das mitbekommen und er wird überfallen, niedergeschlagen und ausgeraubt. Und das ist nicht nur eine Einzelsituation damals im Orient, sondern solche Geschichten hören wir ja immer wieder. Raub, Überfall, Körperverletzung. Damit hat Jesus jetzt noch gar nichts Besonderes erzählt. Da könnte man mit der heutigen Kurzsprache einfach antworten, na und, passiert. Aber dann geht's weiter. Und da lenkt Jesus den Blick seines Gegenübers ein bisschen in die Tradition und in die Geschichte hinein und vor allen Dingen auch in die Wertigkeit der menschlichen Eitelkeit. Es kommt an dieser Stelle, wo der Überfallene liegt, ein Priester vorbei. Das sind die Menschen in Israel gewesen, die die höchste soziale Achtung hatten. Sie waren die Nachkommen des Priesters Zadok, der von David eingesetzt wurde, auf die Bundeslade zu achten. Es waren dann die Nachkommen, die sogenannten Zadokiden, die dann später durch leichte Sprachverschiebung zu Sadduzäern wurden. Und das ist ein Mensch, der ähnlich wie ich öfters das Wort Gottes ausgelegt hat, mit schöner Regelmäßigkeit, der am Altar im Tempel zu Jerusalem den Dienst verrichtet hat, zu dem alle aufblickten, der ein ganz, ganz integrer, honoriger Mensch war, aber damit auch ein Mensch, an den man die höchsten Erwartungen richtete. Und was macht er? Der denkt sich, geht mich nichts an. Ich habe noch einen Termin, kümmert sich nicht um den Überfallenen und geht einfach weiter. Damit macht Jesus deutlich, dass nicht alle Erwartungshaltungen an Menschen oder Menschengruppen sich immer erfüllen. Ganz im Gegenteil. Da erlebt man manche Enttäuschung. Als nächstes, so erzählt er, kommt ein Levit vorbei. Die Leviten waren sozusagen die zweithöchste, ranghöchste Kaste in Israel, denn sie waren zwar den Zadokiden, Sadduzäern unterstellt, aber sie waren für die Sicherheit im Tempel verantwortlich, hoch angesehen. Es gab ja und gibt im Volk Israel keine Adelstitel wie bei uns, Herzog von und zu oder sonst was. Nein, es sind diese Familien. Auch heute noch genießen die Familien Cohen, Leonard Cohen, ja, höchstes Ansehen, weil das die Priesterkaste war, und die Familien Levi, auch genauso fast so hohes Ansehen. Aber auch dieser für die Sicherheit im Tempel zuständige Levit nimmt die Beine in die Hand, lässt den Überfallenen liegen und hilft nicht. Jetzt kommt das nächste Stichwort. Ein Samariter kommt vorbei, der auf der Reise war. Er sieht ihn und es jammerte ihn. In unserem Sprachgebrauch ist ja der Samariter schon längst aufgrund dieser Geschichte ein Musterbeispiel an Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Gibt ja sogar Hilfsorganisationen wie der ASB, die sich Arbeiter-Samariter-Bund nennen. Also bei uns in unserem Bewusstsein ist ein Samariter immer ein besonders guter Mensch. Für die Menschen damals und deswegen sucht Jesus genau diese drei Figuren heraus, waren die Samariter für einen ordentlichen Juden das genaue Gegenteil des Guten. Die waren abtrünnig. Das waren Halbheiden. Auf die guckte man herab. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Hatte eine Vorgeschichte. Zu Zeiten Davids und Salomo war dieses israelitische Großreich. Bei ihren Nachkommen wurde es geteilt in den Staat Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und in den Staat Israel mit der Hauptstadt Samaria. Wer es heute besuchen will, kann es tun. Es ist die heutige Palästinenserstadt Nablus. Das ist das alte Samaria. Und auf einem Hügel neben dieser Stadt Samaria, da gab es ein Heiligtum. Dieser Hügel ist der Garizim. Und dort haben die Menschen im Nordreich, ähnlich wie die Menschen im Südreich im Tempel von Jerusalem, ihr Heiligtum gehabt, um zu Gott zu beten und zu opfern. Dann kam das Jahr 721 und die Assyrer haben das Nordreich, haben Israel besiegt, haben dort die Oberschicht abgeführt und die kam nie wieder zurück. Und die Israeliten im Nordreich haben sich mit ihren Nachbarn irgendwie arrangiert. Und weil sie sich mit den Nachbarn arrangiert haben, haben die Menschen des Südreiches mit Verachtung auf sie geblickt. Es gibt im Übrigen, also nicht jeder Mensch aus Samaria ist ein Samariter und nicht jeder Samariter kommt aus Samaria. Es gibt die Glaubensgemeinschaft der Samariter noch immer. Sie war mal fast am Aussterben, weil sie sehr streng in sich geschlossen ist. Zum Schluss waren es noch 6 Familienverbände, bis sie sich entschlossen haben, es darf nicht nur innerhalb dieser Familienverbände geheiratet werden. Da waren sie nämlich gerade noch mal 110 Leute vor ungefähr 120 Jahren. Mittlerweile hat diese Glaubensgemeinschaft wieder fast 1000 Mitglieder. Und für die Samariter zählt nur als heilige Schrift die 5 Bücher Mose. Die ganze Prophetie im Judentum und die ganzen Schriften, die neuer sind, werden abgelehnt. Es ist wirklich nur die Heilige Schrift, die 5 Bücher Mose. Sie sind strenger, als es das Judentum später war. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat man ihnen eben vorgeworfen, dass sie sich mit nicht-jüdischen Menschen familiär vermischt hätten und dass ihre Glaubensrichtung nicht der wirklichen jüdischen entspricht. Und sie durften am Anfang noch ab und zu im Tempel von Jerusalem mitfeiern. Aber als der erste Tempel zerstört war und Zerubabel den zweiten aufbaute, da wurde den Samaritanern verweigert, mitzuhelfen oder Geld dafür zu geben. Damit war die Trennung deutlich. Also ausgerechnet so einer. Einer, auf den alle runtergucken. Einer, wo man sagt, der gehört nicht zu uns. Der ist derjenige, der hilft. Er hilft, er behandelt den Verunfallten mit den medizinischen Mitteln, die man damals hatte, Wein zur Desinfektion, Olivenöl, um die Wunden geschmeidig zu halten und verbindet ihn und sorgt heute noch immer, nicht heute noch, sondern sorgt, dafür, dass er gepflegt, dass er gesund gepflegt wird, opfert nicht nur Zeit, Öl, Wein und Verbandsmittel, sondern auch noch 2 Silbergroschen, das war zur damaligen Zeit nicht wenig, die er dem Wirt in der Herberge gibt und sagt, pfleg ihn auf meine Kosten gesund. So ist der Nimbus unserer Samariter entstanden. Und Jesus hat aber mit dieser Geschichte einen gesetzestreuen Juden gewaltig provoziert. Nur, der hat jetzt nicht mehr aufmüpfig nachgefragt, nachgehackt oder wieder fallen gestellt, sondern als Jesus ihn fragt, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war. Und auch da endlich hat es der Gesetzeslehrer verstanden. Derjenige, der Barmherzigkeit an diesen Menschen getan hat, der war sein Nächster. Der, der mitgelitten hat, der geholfen hat, der sich zurückgenommen hat in seinen Interessen, um dem anderen zu helfen, der für den anderen auch etwas gegeben hat, das ist sein Nächster geworden, unabhängig von Stand und Würden. Und Jesus legt zum Schluss noch eins drauf: So geh hin und tu desgleichen. Sagt er im Übrigen nicht nur diesem Gesetzeslehrer: Barmherzigkeit aneinander üben, das steht auch uns Heutigen gut zu Gesicht. So sollen auch wir hingehen und desgleichen tun. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.